Abend, liebe Damen und Herren, heute zu einem besinnlichen Podcast mit der Zahlensender-Crew im Impulssender und mit mir heute hier auf den Sesseln im Kaminzimmer sind Jan.
Achso, ich dachte, du stellst jetzt alle vor wie so ein, wie der Moderator damals um Mitternacht.
Als würden wir es das erste Mal machen.
Bis mit den graumelierten Toupees. Ne, Phil?
Hast du was gegen meine grauen Haare?
Ne, ich habe ja selber welche.
Gut, jetzt sind fast alle Namen gefallen. Sag ja noch Hallo Ben und Hallo Tim.
Hallo.
Ja, ich habe es weitergegeben. Phil hat einfach gesprochen.
Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben, die Atmosphäre des Musikstücks vorzutragen.
Damit hast du willkommen beim Alten Herren Podcast.
Dies war ein Musikstück, das heißt Girl of My Dreams, ist von 1927 und spielt eine Rolle in dem Film, über den wir heute reden. Wir sind nämlich, nachdem wir beim letzten Mal einen Abstecher nach 2021 gemacht haben, richtig, oder? Der Film ist von letztem Jahr gewesen, der letzte. Gehen wir jetzt wieder zurück in die Zeit, von der wir kamen, nämlich in die 80er. Da haben wir zuletzt Ghostbusters angeschaut. Gehen wir nach 1987 und reden über den Film Angel Heart, den ich vermute, die meisten Leute gar nicht kennen und ich auch bis vor 2-3 Jahren nicht kannte.
Ja. Hatte ich noch nie von gehört. Auch
nicht. Ja, ich kannte ihn ein bisschen länger als Ben, nämlich seit Sonntag.
Und dabei kenne ich eigentlich echt viele Filme von Robert De Niro, auch wenn ich sie nicht alle gesehen habe, aber ein Begriff sind mir eigentlich die meisten. Aber den habe ich wirklich noch nie gehört.
Ja, ich auch nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass der Film wahrscheinlich gar nicht so viel ausgestrahlt wurde, weil der nämlich früher eine ab 18 Freigabe hatte. Original ab 18 und wurde dann 2001 neu bewertet ab 16.
Das glaube ich sofort.
Der Film heißt sowohl im Deutschen als auch im Englischen Angel Heart und ist von Alan Parker. Von Alan Parker kannte ich bisher hauptsächlich den Film, den der das Jahr da drauf gemacht hat, namens Mississippi Burning. Kennt ihr den?
Ja. Gene Hackman.
Genau, und William Dafoe. Da geht es ja um so eine Gruppe von Bürgerrechtlern, die in Mississippi vermisst werden. Und ich glaube, das ist auch noch eine wahre Begebenheit gewesen. Und das ist eigentlich der Film, den man von ihm kennt. Aber der hat später auch noch andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel, ich habe es gerade weggeklickt.
Na, aber einen kennt man zumindest um die Ecke noch. Der hat doch Evita gemacht.
Richtig, mit Madonna.
Oh aber, ja.
Ja. Ja. Den habe ich, glaube ich, nie gesehen, aber natürlich lief das Lied.
Aber ihre Musik.
Ja. Ich kenne nur diese Balkonszene eben, ich glaube, aus dem Musikvideo. Ja.
Und mir sagt auch die Asche meiner Mutter was, aber ich weiß auch nicht was. Angela's Ashes auf Englisch. Das war irgendwie so, genau, 1999, so um die 2000er war das auch mal irgendwie so ein Ding. Aber genau, der ist vorletztes Jahr gestorben, am 31. Juli 2020 und ist Brite gewesen. Und er hatte die Ehrendoktorwürde für Kunst an der Universität Sunderland.
Gut für ihn.
Fischreiche Stadt, Sunderland.
Ja, ich habe es deswegen vorgelesen, weil ich mich verlesen hatte. Erst ich dachte, da steht Universität Saarland, aber.
Kaiserslautern, eigenes Schauspielsystem.
Ja, genau. Ja, Alan Parker, vielleicht kann man noch die Produktion nennen. Der Produzent ist nämlich Mario Casar. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, aber der ist, glaube ich, noch bekannter. Also zumindest die Filme, die er gemacht hat, wenn man da mal guckt, da kennt man fast alles. Rambo, Rambo 2, Rambo 3.
Ich erkenne ein Muster.
Total Recall.
Oh.
Jacob's Ladder sagt mir auch was, kenne ich aber nicht. L.A. Story, The Doors, Terminator 2. Basic Instinct.
Naja, also Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger fand er gut.
Ja, und hier Dingens. Mhm. Showgirls, also wie heißt er? Wir haben doch neulich auch über Paul Verhoeven gesprochen.
Ja.
Von dem hat er auch mehrere Filme gemacht. Genau. Das war der Produzent. Mario Casar lebt noch, ist ein libanesisch-US-amerikanischer Filmproduzent. Einer von den Produzenten. Die anderen, Alan Marshall sagt mir auch noch was. Showgirls, Starship Troopers.
Ach, wieder verhöfen.
Ja, genau. Trevor Jones hat die Musik gemacht. Oh ja, der ist schon lange im Geschäft. Der hat Excalibur gemacht, Time Bandits, Mississippi Burning, Arachnophobia.
Oh je.
Oh, ist das der Film mit der
mit den Spinnen, die sie damit
mit der einen Spinne,
ah, nee, das
mit
war,
dem Showdown das war im Haus Ge- quasi, ja, wo der Typ genau nachher mit der Spraydose
richtig
montiert. Ja.
Genau, und der Nagelkanone.
Ja, ja.
Ist ja unrealistisch.
Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
Oh nein.
Ich muss sagen, ich fand den Film sehr realistisch, was eine Reaktion auf eine große Spinne im Haus angeht.
Das komplette Haus. Wenn ich eine Nagelpistole sehen würde, würde ich auch so reagieren.
Ja, ich fand den Film auch gar nicht so schlecht, Arachnophobia. Ich glaube, der ist auch sogar von Spielberg, oder?
Könnte auf jeden Fall in seinen Ideenschatz passen.
Ja, aber das muss ich jetzt gerade nachgucken.
Beteiligung.
So, Trevor Jones, Arachnophobia. Frank Marshall auf jeden Fall. Ach nee, Frank Marshall hat da die Regie gemacht. Das ist ja der Typ, der bei Indiana Jones 1 der Produzent war. Ah, okay. Produktion Kathleen Kennedy. Also es kommt so aus der Richtung. Lucas Spielberg. So. Okay, aber zurück zu Angel Heart. Cast. Mickey Rourke.
Ein junger Mickey Rourke.
Ich habe ihn nicht erkannt.
Ich dachte, ich habe immer wieder gedacht, das ist doch Bruce Willis irgendwie anders.
Ja, so ein bisschen. Aber er hat mehr Haare, schon damals gehabt. Ja, also Mickey Rourke kannte ich eigentlich vorher überhaupt nicht. Weder jung noch alt.
Wie hieß noch der Gladiator oder? Nee, nicht Gladiator. The Gladiator?
Wrestler.
The Wrestler, ja. Der neuzeitliche Gladiator.
Da hat er, wie ich gelesen habe, sogar ein paar Preise für bekommen. Für The Wrestler.
Ja.
Und er spielt auch, glaube ich, in mehreren Marvel-Filmen mit, oder?
In einem der Iron Mans spielt er mit.
Ja.
In den Sin City-Filmen. Da ging es, glaube ich, wieder nach oben. So um die, als der erste Sin City rauskam.
Mhm. Also der ist schon im Geschäft seit 1979. Oh, guck mal hier.
Ja, 9,5 Wochen. Das kennt doch jeder, oder?
Ich kenne es tatsächlich nicht.
Zumindest vom Titel
her. Ja, vom Titel her schon. Aber was ich gerade noch sagen wollte, sein erster Film, der hier in Wikipedia steht, ist Wo bitte geht's nach Hollywood? Und da hätten wir dann wieder
funktioniert.
Da hätten wir dann wieder die Verknüpfung zu Dan Aykroyd.
Stimmt, ja.
Denn da hat Dan Aykroyd den Hauptdarsteller gemacht und der ist auch von Steven Spielberg, sehe ich gerade. Wo bitte geht's nach Hollywood? Und John Belushi. Genau. Der war mal in den 80ern Sexiest Man Alive. Und dem hat aber dann irgendwie am Ende der 80er keinen Bock mehr auf Schauspielerei und wollte dann lieber Boxer werden. Das hat er auch 4 Jahre durchgehalten oder 5. Und dann hat er nach mehreren Verletzungen auch Gedächtnisverlust erlitten. Und dann dann hat er gedacht, jetzt weiß ich ja nicht mehr, wie das war mit der Schauspielerei, dann machen wir lieber wieder das.
Fange ich mal wieder an, Text auswendig zu lernen.
Genau. Und er hat ja wohl auch mehrere Schönheitsoperationen hinter sich, sodass man
heute tatsächlich. Sieht heute sehr
künstlich aus. Wobei, ich habe jetzt so ein paar Bilder gesehen, wie er jetzt aussieht, ist wieder ein bisschen besser geworden, aber zwischendurch sah er sehr künstlich aus, fand ich.
Ja, das war bei Expendables ja auch schlimm, fand ich. Gerade der hat ja, glaube ich, nur im ersten mitgespielt, aber da hat man das ja schon angesehen, dass die Lippen gemacht waren, dass die Wangen gemacht waren. Ja, weiß ich
nicht. Ja gut, wenn das so war, wie er aussehen wollte.
Jo. Ja gut, klar. Aber anscheinend war es das ja nicht, weil er hat es ja wieder ändern lassen.
Jedenfalls ist er der Hauptdarsteller und ja, ich kannte ihn tatsächlich vorher nicht aus vielen Filmen, aber seit 1979 im Geschäft. Und wie wir aus einem anderen Podcast gehört haben, lebt heute in Deutschland, zumindest zum Teil.
Wiesbaden, oder?
Wiesbaden, genau.
Da heißt er Michael Reinke.
Michael Wendler.
Ja. So, dann haben wir, wie sagt es der Film, als Special
ja, irgendwie.
Appearance, genau. Als Special Appearance, jetzt hätte ich was gesagt, Marlon Brando, aber nein.
Sein Sohn.
Marlon Brando, sein Sohn.
No, genau,
Robert,
so heißt er.
Robert De Niro. Ich habe inzwischen so viele Tabs offen, dass ich den richtigen nicht mehr finde. Genau. Über den muss man, glaube ich, nicht so viel sagen.
Nö. Hat auch eine sehr chillige Rolle gespielt.
Wer schon mal einen Film gesehen hat.
Punkt.
Ja, oder der ja, das schafft man doch fast nicht, an dem vorbeizukommen.
Ja. Man kann aber vielleicht sagen, dass tatsächlich auch vor ihm andere angedacht waren für seine Rolle, die alle abgelehnt haben. Unter anderem auch Al Pacino und auch Marlon Brando.
Oh, Al Pacino.
Ach, Al Pacino hätte ich mir aber auch. Ja, genau.
Ja, schon.
Und Jack Nicholson hat auch abgelehnt.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, Jack Nicholson hat ja, ach so, kann ich ja jetzt noch nicht sagen. So weit sind wir ja noch nicht.
Willem Dafoe könnte ich mir auch gut vorstellen.
Oh, der hätte auch gut gepasst, ja.
Mhm. Aber ich glaube, diese Special Appearance, das ist wieder so ein Ding, dass er einfach, das heißt wahrscheinlich, dass er weniger Geld bekommen hat, weil er nicht so viel teilgenommen hat. Ich habe nämlich gelesen, dass er irgendwie nur 4 oder 5 Tage beim Dreh dabei war. Also er hat einfach da seine Szenen runtergespielt.
Ja, das war ja auch immer nicht, nur, genau. Er sitzt irgendwo und es gibt 3 Minuten Dialog.
Genau. Und die letzte, die man da vielleicht noch nennen kann, ist Lisa Bonet. Die kenne ich zumindest. Weil ich bin ja so
alt. Bill Cosby Show.
Genau. Das war die älteste Tochter in der Bill Cosby Show.
Ich habe nicht die ganze Zeit überlegt.
Genau. Denise hieß sie, glaube ich,
ja,
oder?
Ja, richtig.
Ja.
Und das lief ja in den 80ern im ZDF oder in ARD. Das hier war ihr erster Film.
Ja, krasser Einstieg dann.
Ja.
Ja.
Also so von der Rolle aus der Comedy-Serie dann mit sowas anzufangen.
Ja. Ja. Die hat dann später auch noch bei Staatsfeind Nummer 1 mitgespielt.
Mhm. Und sie ist die Mutter von Zoe Kravitz.
Stimmt, die war mit Lenny Kravitz oder ist, ich weiß gar nicht, verheiratet. Nee,
sie ist jetzt mit Jason Momoa verheiratet. Ah,
okay.
Ach.
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 Ach. Sowas.
Ach stimmt, das ist hier der Pferdemensch.
Duncan Idaho. Ja. Duncan Idaho.
Der Wassermensch.
Der Wassermensch. Pferdemensch.
Ja, der Horseman. Hat Aquaman gespielt.
Ach so, stimmt, hat ja auch Aquaman gespielt, stimmt. Aber ich meinte jetzt natürlich von Game of Thrones.
Natürlich.
Natürlich.
Das habe ich verstanden.
Sind aber auch schon wieder getrennt.
Ist aber schade.
Gut, das sonst muss man, glaube ich, niemanden mehr nennen. Oder ist euch noch irgendjemand aufgefallen, den man kennt?
Charlotte Rampling. Wie gesagt.
Ach so, wer ist das?
Im Film?
Ja.
Die Wahrsagerin.
Ah, genau.
Die kennt man jetzt eventuell, wenn man den letzten Dune-Film gesehen hat. Da hat sie nämlich die ehrwürdige Mutter gespielt, die Paul am Anfang prüft. Man sieht nicht viel von ihr, weil sie ja diesen komischen Hut anhat.
Mit diesem Ding, wo er die Hand reinlegen muss.
Genau.
Okay. Mhm. Ah, das war die Wahrsagerin. Okay. Kennt man die sonst auch von vielen Filmen, oder?
Ja, also die ist schon eher so artsy unterwegs. Also ja. die ist auch immer wieder mal in großen Filmen dabei, aber die ist, glaube ich, ein bisschen wählerischer.
Das passt ja dann hierzu.
Ja.
Auch eine Britin. Order of the British Empire. Schirmscham und Melone, ach so, aber in der Serie hat sie immer mitgespielt. Ja, das gibt schon ganz schön viel, aber das stimmt genau. Ich kenne da jetzt nicht so viel von. Genauer gesagt fällt mir gerade gar nichts auf, was ich erwähnen würde. Ah, guck mal, Dune. Sie hat in Dune mitgespielt.
Ehrlich?
Die hat in Dexter 10 Folgen lang mitgespielt.
Das müsstest du doch wissen.
Ja, aber das wusste ich gar nicht, wer sie da war.
Ja, kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Aber Spy Game sehe ich hier noch. Das ist ein guter Film.
Spy Game, stimmt, das sehe ich jetzt auch gerade, ja. Angel hat, ach so, Moment. Ach, ja, bei gut. Red Sparrow hat sie mitgespielt.
Macht auf jeden Fall schon lange. Macht auch schon lange Kino.
Genau. Ja. Tja, dann steigen wir ein, würde ich sagen. Oder gibt es noch jemanden, den wir vergessen haben?
Den kenne ich nicht mit Namen, aber den dicken Polizisten, den kenne ich auch.
Stimmt, der kam ja auch bekannt vor.
Kann ich aber nicht zuordnen.
Ist das Detective Deimos oder ist das der andere?
Da fragst du genau den richtigen.
Ah, da ist jetzt nicht mal ein Bild dabei in.
Nee, ich glaube, es ist der andere.
Ach so, der mit den Augen.
Wenn man
so
in der bei Letterboxd auf den Schauspieler von Deimos geht, der ist jetzt, der sieht nämlich jetzt aus, als wäre so Ende 40. Das kann er dann eigentlich nicht sein.
Mhm. Ja, bestimmt, den kenne ich
ist auch. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig, nee. Aber der kam mir
bekannt vor. Ja, stimmt, der kam mir auch bekannt vor. Und der Anwalt, der kam mir auch bekannt vor, aber der spielt ja auch nur 2 Minuten mit. Und ist auch nachher tot, also von daher.
Spoiler.
Gut, dann gehen wir in den Film. Der hat ein wunderbar tolles Intro, finde ich, der Film. Da hatte ich direkt Bock da drauf, weil der so eine Jazzmusik hat in einem verschneiten New York. Das hat gleich so einen richtig schönen Film-Noir Stil und ich mag Film Noir. Da läuft ja irgendwie so ein Hund durch diese schneeverwehte New York-Szene. Und da habe ich direkt tatsächlich Lust drauf.
So lustig, wenn du sagst Jazzmusik, ich dachte einfach nur die ganze Zeit Porno-Saxophon.
Vielleicht ist es auch eher Blues gewesen.
Ja, es ist halt so getragen für Jazz.
Ja, es war wahrscheinlich eher so Blues, ja. Und dann sieht man auch noch so eine Leiche im Schnee liegen, aber die hat, glaube ich, keinerlei Bedeutung für irgendwas.
Nur, es geht halt ein Mann mit einem Stock durch
diese stimmt. Ganze. Ne? Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Jetzt, wo du es sagst, habe ich das Wichtigste wieder verpasst, wegen der Pornomusik.
Das war einmal geblieben sind.
Ja. Ja, und dann sieht man den runtergekommenen, auch Film-Noir-typischen Detective, Harry Angel, gespielt eben von Mickey Rourke, der einen Anruf bekommt in seiner runtergekommenen Detektiv.
Privatdetektiv.
Genau.
Kanzlei. Gehört ja auch dazu als Privatdetektiv. Deine Jalousien müssen auf 7:30 hängen, dass die tiefstehende Sonne reinscheinen kann.
Genau.
Du musst so immer Staub im Zimmer rumfliegen haben und dein Schreibtisch muss aussehen, als wäre eine Bombe eingeschlagen.
Ja. Und so sieht's auch aus. Und er hat ja dann auch diese tolle Hose mit diesem Gürtel an. Der hat ja irgendwie so diesen Gürtel einfach so über die Hose gemacht. Gar nicht durch die Schlaufen. Also.
Sowas fällt dir auf.
Ja, also dieser Anzug, den der anhat, der ist ihm doch einfach 3 Nummern zu groß.
Ja. Ja. Ja.
Sieht sehr lustig aus. Das ist so ein typisch runtergekommener Privatdetektiv. In New York.
Ja, ach so, das ganz, muss man noch. Ganz, ganz klassische Film-Noir-Figur.
1955, muss man noch dazu sagen, spielt das Ganze in New York.
Und dann kommt eine Kundin rein und sagt: Finden Sie einen Optiker, der günstiger ist als 4x4.
Vergessen Sie es!
Nein, dann ruft jemand an. Wie ist denn das? Ruft er bei ihm an oder ist der sogar eine Telefonzelle? Ich weiß es nicht mehr genau.
Nee, ruft da
bei ihm,
an. Ja. Bei ihm, ja.
Und dann will ihn, sein Kunde will ihn sprechen in Harlem. Der heißt Louis Cipher und hat einen Auftrag für ihn. Ja, und dann geht er halt hin, weil er eh nichts zu tun hat und keine Kohle hat. Er sagt noch so, Harlem ist aber ganz schön weit draußen. Na gut, passt schon. Und dann ist es in so einer Kirche, in so einer Baptistenkirche, wo er direkt an so einem Zimmer vorbeigeführt wird, wo Blut von der Wand geschrubbt wird.
Und auch gerade eine Messe ist, wo der Priester allen zuruft, gib mir euer Geld.
Stimmt,
gib
genau. Mir euer
Geld. Er möchte doch ein Chevrolet oder sowas
ja, haben. Ja, genau. Ja, und dann kommt zum ersten Mal hier Robert De Niro.
Auf einem kleinen Thron.
Mhm.
Mit perfekt manikürten Nägeln. Also nicht perfekt manikürt im Sinne von kurz, sondern er hat richtige Klauen.
Wie ein Klingone.
Ja.
Und die haben ihn gleich verraten, finde ich.
Ja, alles,
ja,
oder?
Ja, ja. Ja, aber ja, die Fingernägel, niemand hat im Film, also kein Mann in der Zeit hat solche Fingernägel in einem Film, ohne dass
also das sein, bedeutet. Also sein Ring aber auch.
Er hat ein Pentagramm drauf, oder?
Ja.
Ja. Und sein Name Louis Cipher, Lucifer. Ja,
auch nicht sehr subtil.
Am nee. Ende.
Aber wie er ja auch später sagt, so, Mephisto funktioniert hier nicht so gut.
Genau.
Ja, aber ich Mephist you.
Aber ich bin fest davon überzeugt, das sollte ja auch für den Zuschauer sofort erkennbar sein.
Offensichtlich also, sein.
Ja, ja, weil das ist dieses Suspense-Ding, dass du die ganze Zeit weißt, was da abgeht und der Charakter halt nicht, genau.
Mhm.
Also er ist offensichtlich der Teufel und da hat noch einen Anwalt dabei, der Teufel.
Natürlich.
Natürlich. Und er gibt jetzt...
Ach, und deshalb hat Al Pacino dann später hier im Auftrag des Teufels gemacht.
Ja,
weil er die Rolle hier nicht gemacht.
Wahrscheinlich. Das ist auch eine schöne Szene am Ende, oder?
Auch wieder
das Ende von in diesem Schloss da, oder wo er da wohnt, in diesem Haus. Ja. Genau, jetzt kriegt er den Auftrag direkt von ihm. Und zwar soll er jemanden suchen, weil er nämlich einen Vertrag mit ihm hat. Und er hasst es, wenn seine Verträge nicht erfüllt werden.
Auch so ein leichter Teufelshint wieder.
Genau, ja.
Mhm.
Und diese Person ist ein, ich glaube, er sagt auf, ach so, habt ihr es eigentlich auf Deutsch geguckt oder auf Englisch? Es ging nur Deutsch, oder?
Ging ja, nur Deutsch.
War nur auf Deutsch.
Dann. Ja, ich war mir nicht mehr sicher. Ich habe ihn damals nämlich auf Englisch gesehen, als ich ihn schon mal sah, aber ich weiß nicht, ob das auf Netflix oder auf Amazon war. Und es hätte ja sein können, dass es den wieder in zwei verschiedenen Versionen gibt. Aber die ich gesehen hatte,
gab es nicht. Und es ist echt so lustig, gerade in so älteren synchronisierten Fassungen,
ja,
wie gnadenlos die mit englischen Begriffen und Namen da umgehen.
Ja.
Wollen Sie die Gumbo-Suppe probieren?
Ja, oder am Anfang sagen sie nämlich den Johnny Liebling, so heißt der Sänger, den er suchen soll. Und irgendwann in der Mitte des Filmes wechseln sie auf Favorite, auf Favorite halt. Aber nennen ihn dann Favorite.
Ja, aber ich glaube, das ist sogar im Englischen so. Ich glaube, der sagt im Englischen eigentlich heißt er Liebling. Darling. Nee, Liebling heißt er eigentlich.
Ach so, okay.
Und Favorite ist dann eigentlich die Übersetzung so ein bisschen falsch. Also von Lieblingsdings ist ja Favorite. Ich glaube,
das. Ja, ja, ich hätte halt gedacht, das war der eigentliche Name. Er heißt Johnny Favorite und die hätten es für die deutsche Synchro am Anfang auf Liebling übersetzt und dann gemerkt, das klingt aber doch irgendwie kacke.
Nee, ich glaube, der war eigentlich deutsche Abstammung und hieß eigentlich Liebling, hat sich dann aber Favorite.
I see.
Ja.
Okay.
Genau, aber den soll er jetzt suchen. Johnny Favorite oder Johnny Liebling. Das ist nämlich so ein Schnulzensänger oder, keine Ahnung, Schlagersänger, sagt er auf Deutsch. Und der ist wohl im Zweiten Weltkrieg schwer verwundet worden, war dann in einem Sanatorium und für ihn wird immer noch jedes Jahr bezahlt, dass er da liegt. Aber als der Anwalt und, wie heißt der eigentlich? Ach so, Louis Cipher letztens dort waren, weil sie zufällig in der Nähe waren, hätten sie den Eindruck gehabt, dass er gar nicht dort ist. Und er will ihn jetzt finden, weil er, wie gesagt, noch einen Vertrag mit ihm hat, also eine Rechnung offen hat und
weil er ihm was schuldet.
Genau. Ja, und er sagt, Angel sagt dann erstmal noch so ein bisschen, eigentlich macht er ja nur so einen Kleinkram, so Scheidungssachen oder sowas. Da ist er manchmal sogar erfolgreich. Aber er lässt sich dann drauf ein.
Because money.
Kriegt
ja ordentlich Geld dafür.
Ja. Wird ja nachher dann noch mal erhöht.
Oh ja, $5,000, das muss damals richtig viel gewesen sein.
Ungefähr mal 10 habe ich gelesen, also 50.000.
Oh.
Ja, und die erste Spur, die er hat, ist in diesem Sanatorium nachzugucken. Und das macht er dann noch gleich.
Ja, und geht da eigentlich nicht weiter als die Rezeption, denn da ist eine Schwester, die er dann um den Finger wickelt, dass sie eben doch eine Akte raussucht, eben von Johnny Liebling Favorite. Und auf der recht alten Akte von 43 oder sowas steht dann drauf, mit Kugelschreiber, entlassen irgendwann im Jahr 1943, wo er dann haarscharf detektivmäßig kombiniert, dass es damals noch gar keine Kugelschreiber gab.
Und da habe ich dann 5 Minuten über Kugelschreiber nachgedacht und habe den Rest der Szene nicht mitbekommen, weil ich dachte, ey,
cool. Das kann doch nicht wahr sein. Nee,
da habe ich dann gedacht, das hat sich ja seitdem eigentlich auch nicht mehr weiterentwickelt. Wir sind immer noch beim Kugelschreiber.
Ja, das aber
scheint was gewesen zu sein.
Funktioniert, ja.
Ja. Wir sind auch nicht weiter vom Rad, genau.
Okay, ja.
Gut, das Ding
Kugelschreiber. Wir hätten jetzt auch einen Laserpen haben können inzwischen,
oder? Kugelschreiber sind schon besser geworden.
Aber es sind Kugelschreiber. Ja gut, wir haben auch immer noch Bleistifte, ist ja gut.
Kreide.
Genau. Und er kriegt dann noch einen Hinweis auf den Arzt, der das unterschrieben hat, glaube ich, mit Kugelschreiber, gell? Das heißt, weil das dann die nächste Spur. Dr. Fowler, und den sucht er dann in seinem Haus auf, beziehungsweise er sucht den...
Das klingt so freundlich, er bricht ein. Ja,
er sucht das Haus auf, ohne dass Dr. Fowler da ist.
Und auch eine verschlossene Tür mit einem Vorhängeschloss kann ihn nicht davon abbringen, höflich zu sein und den Doktor zu besuchen. Aber ich finde es cool, wie routiniert er das da auch einfach macht. Eben in den Keller einbrechen und dann in der überall durchstöbern, findet einen Revolver, findet eine Bibel, findet im Kühlschrank jede Menge Opium.
Mhm. Ja, aber das ist ja wirklich so sein also Alltagsbusiness, wenn der immer irgendwelche Eifersüchteleien zwischen Paaren untersucht, dann bricht er ja wahrscheinlich regelmäßig ein. Mhm.
Und dann wird er aber sozusagen ertappt, beziehungsweise nicht wirklich, sondern der Doktor kommt nach Hause und er lässt sich dann ertappen. Er spricht ihn ja dann direkt an aus dem Dunklen, weil er ja sozusagen einen Trumpf im Ärmel hat. Der Doktor sagt sofort, er ruft die Polizei und daraufhin sagt er, ja gut, aber dann erzähle ich den hier von deinem Opiumversteck.
Ist auch wieder sehr Film-Noir-mäßig, wie er da eben in dem Halbdunkeln in der Küche sitzt und der Doktor erst zu seinem Kühlschrank geht und er dann aus dem Dunkeln heraus anspricht und sich so, ich glaube, er zündet sich da auch so die Zigarette an, dass man so kurz die Augen sieht.
Ja, und am Schuh.
Oder es ist meine
Imagination. Zündet er das Streichholz an, genau.
Ja, der macht das Streichholz immer an irgendwelchen
Immer an etwas Dingen. Anderem, ne?
Ja. Mhm.
Müssen wir mal erzählen, woran er in diesem Film seinen Streichholz überall
hat. Er hat halt noch keine Sicherheitshölzer
da. Wahrscheinlich auch am Daumen.
Ja, das macht er ganz am Anfang, als er das Telefonat annimmt.
Okay.
Dann flickt er das so mit seinem Daumennagel an.
Vielleicht hat er, ich dachte, er wäre Gitarrenspieler und hat deswegen so viel Hornhaut auf den Fingern.
Ja, vielleicht war Robert De Niro auch Gitarrenspieler, so Flamenco-Spieler und hat deswegen diese Fingernägel.
Genau.
Die hat man blöderweise aber nur an der einen Hand, wo man zupft.
Stimmt. Ja, er kriegt nicht so richtig viel von ihm raus, er kriegt ja schon raus, dass er, glaube ich, dass der Arzt diese jährlichen Bescheinigungen immer unterschrieben hat, weil er Geld dafür bekommen hat. Also er hat dann irgendwie immer noch zusätzlich Geld bekommen dafür, dass dieser Mensch da immer noch liegen würde, aber in Wirklichkeit wäre der schon vor 12 Jahren irgendwann abgeholt worden. Das von einer Frau und einem Mann mit einem Auto.
Ja, aber mehr weiß er auch nicht.
Genau, das reicht aber Harry noch nicht und er sperrt ihn dann im Schlafzimmer ein und sagt, er soll sich hier jetzt erstmal ausruhen, dass er hier so ein bisschen Entzug hat, weil er will die ganze Zeit an sein Morphium. Und er geht jetzt erstmal spazieren und was essen, dann kommt er wieder. Und dann fragt er noch ein bisschen weiter.
Und in so einem Film weiß man in dem Moment ja schon gleich, mit dem wirst du nicht nochmal
sprechen. Das war eine sehr gute Idee.
Ja, und dann sieht man das erste Mal so ein bisschen so eine Traumszene, wenn er dann die Wohnung verlässt, dann geht er nämlich in so eine Kirche und das ist so ein bisschen surreal. Ich glaube, das ist auch rückwärts gefilmt, wie diese beiden Mädchen dann nach oben gucken und nach unten gucken. Das sieht ein bisschen creepy aus, finde ich.
Aber allein, weil die auch mitten im Winter mit einer offenen Tür im Flur sitzen.
Stimmt.
Von der Kirche.
Ja.
Und halt dieses synchrone Hoch- und Runter gucken. Und im Hintergrund ist ein Fahrstuhl,
ja.
Was auch ein übliches Accessoire einer Kirche ist.
In New Orleans schon, denn wenn man Gabriel Knight gespielt hat, Ben kennt das bestimmt, da gab es nämlich auch im Beichtstuhl einen Fahrstuhl nach unten und dann ging es in das Labyrinth unter New Orleans. Achso, das ist ja hier noch gar nicht in New Orleans, verdammt.
Ja, aber vielleicht haben die sich ja an New York orientiert.
Vielleicht.
Oder wo, weiß ich, wird überhaupt gesagt, wo das Sanatorium ist? Ich weiß es gerade
nicht. Das muss in der Nähe von New York sein, aber wo genau? Keine Ahnung. Stimmt, der ist ja jetzt gar nicht in New York, der ist ja jetzt irgendwo im Umfeld, genau. Ja, und dann, was man auch öfter und immer wieder sieht, und hier auch schon zum ersten Mal, ist so ein drehender Ventilator, der so quietschend unter dröhnender Musik Unheil verkündet, kann man sagen.
Und plötzlich die Richtung ändert.
Stimmt, genau.
Ja. Es gibt überhaupt sehr viele Nahaufnahmen von Ventilatoren unterschiedlichster Art in diesem Film.
Stimmt. Ja, und nachdem diese Szene in der Kirche vorbei ist, geht er dann noch in so einen Pub. Nee, wie nennt man das? Diner.
Diner.
Genau. Isst und trinkt da was oder trinkt was und dann geht er zurück. Und wie Phil schon gesagt hat, ist natürlich der Arzt tot, hat sich anscheinend selbst mit seiner Pistole in den Kopf geschossen. Die Pistole hatte Harry ja vorher schon gefunden, aber die Patronen waren vorher nicht drin, denn die waren in der Bibel.
Klassisch.
Genau, er hat ja vorher reingeguckt, genau.
Ja, er hat ja in die Pistole reingeguckt, aber die Bibel hat er nur so kurz berührt und nicht mal geöffnet.
Genau.
So, er, dann, er sagt ja auch später, dass er ein Problem mit Christentum generell hat.
Und mit Hühnern.
Aber deswegen hat er sie auch nicht wirklich angefasst.
Ja. Obwohl er Angel heißt.
Ja, aber wir wissen ja, warum er ein Problem mit Christentum hat.
Und mit Hühnern.
Und mit Hühnern.
Ja.
Das habe ich jetzt gerade erst gecheckt, wo Tim das nochmal betont hat.
Aber ganz ehrlich, das war doch klar, dass der sich nicht umgebracht hat, oder? Der hatte die Waffe quasi, wie so, als würde er beten, auf seine Brust gelegt. Und das Einschussloch war genau ins in Auge. Seinem Auge.
Ja.
Ja, es also ist bei allen Toten ja hier klar
ins
gewesen,
Auge dass sie feuern sich und dann die Waffe auf seinen Bauch legen.
Ach, bei den anderen war es nicht so. Nee, also bei dem war es mir tatsächlich, da dachte ich, ob wer weiß, was passiert ist. Aber bei denen, die noch kommen, ist es mir eindeutig klar, dass sie ja, selber das, waren.
Genau, aber ich fand es beim ersten schon eindeutig. Das kann niemals in so einer Lage passiert sein, dass sich jemand die Waffe aufs Auge setzt und sich dann noch so drapiert, als würde er schlafen.
Ja, aber das habe ich auch beim ersten Mal nicht verstanden, weil das hätte ich als Filmfehler auch abtun können. Das hätte ja auch unabsichtlich sein können.
Einfach nur, um das so schön neben
genau im Augapfel.
Die Bibel
ja, zu also man zu kann legen. Sich ja schon genau in den Augapfel schießen.
Ja, aber dann,
dann fliegt die Waffe ja sonst wohin. Die Pistole irgendwie anders.
Ja, das richtig. Stimmt. Aber es hätte ja ein Filmfehler sein können.
Ja, okay. Aber ich fand es komisch. Okay. Also entweder es war ein Fehler, aber ich habe mir halt gedacht, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja. Genau.
Das ist ein jetzt, merkwürdiger Film.
Jetzt habe ich wieder 5 Minuten überlegt, weil der nämlich jetzt anfängt, alles abzuwischen, was er vorher angefasst hat. Und habe ich wieder, um Gottes Willen, der weiß doch jetzt nicht mehr, was der alles vorher angefasst hat. Wenn man jetzt sowas macht, dann vergisst man doch bestimmt irgendwas.
Ja, aber der ist ja Profi.
Ja, der stimmt. Der wischt
Fehler.
Stimmt, der ist ja Profi.
Profi-Wischer.
Als privater
Also Technik mir so würde wischen. Das so gehen. Ich wüsste nicht, was ich alles angefasst habe. Mhm. Aber ich würde auch schon dran scheitern, irgendwo einzubrechen. Ich kann keine Schlösser knacken und ein Fenster einzuschlagen. Davor habe ich zu viel Angst vor Schmerzen.
Okay, da würde sich das mit dem Anfassen, was du alles angefasst hast, aber auch stark reduzieren.
Ja, den Klingelknopf. Und damit hört es dann auf.
Mist, die Tür ist zu.
Versuche ich morgen nochmal. Ermittlung beendet.
Wie kommt er denn jetzt weiter? Ach so, ich glaube, der hat jetzt hier seine Freundin da bei der Presse.
Mhm.
Ich glaube, so kommt er.
Die treffen sich in der Bar.
Das ist dann wieder New York jetzt, genau.
Denke ich mal, weil sie gehen ja danach zu ihm nach Hause.
Genau. Und schnackseln.
Ja, erstmal wird schön hier dienstlich geredet, die ganze Zeit, während sie sich ausziehen.
Stimmt. Weil sie hat ihnen nämlich Infos über die, über was eigentlich?
Über diesen Fall, oder?
Johnny Favorite. Genau, Johnny Favorite, den er sucht. Hat sie ihm Infos gegeben Und dann kommt sie auf so eine Wahrsagerin, die in, also es ging einfach um Personen, die in seinem Umfeld waren. Und das war unter anderem bestimmte Musiker und eine Wahrsagerin. Und die ist jetzt noch in Coney Island zu finden, was ja ein Teil von New York ist.
Ja, Margaret Cruisefeld oder so?
Cruise-Mark.
Nee, Cruise-Mark.
Ja. Madame Sora wird ja, da jetzt erstmal gesagt. Margaret Cruisemark kommt dann später erst raus, dass das die ist. Das sagt die jetzt gleich, die Frau in
Coney Island. Die dachten ja, das wäre irgendwie ihre Auszubildende oder so, Nachfolgerin, was auch immer.
So, und diese nächste Szene in
Ach, Coney. Ach, vorher ja? darf ich noch eine, ja. weil das hat mich fast am meisten verstört in diesem Film. Vorher trifft er ja nochmal hier den Teufel. Und die Art und Weise, wie Robert De Niro hier dieses iPad,
stimmt,
habe ich noch nie gesehen. Und wie das überhaupt funktioniert.
Ja. Stimmt, das war auch ein bisschen creepy.
Ja.
Ja. Und auch wieder so ein Hinweis auf seine Herkunft.
Ja, ja, so dieses Jahr, es gibt ja Religionen,
die Seele,
die irgendwie glauben, dass
die Seele in
Eiern sind.
Und dann ist der jetzt einfach und
beißt der so da rein. Genau. Und dann sieht man auch diese Fingernägel, wie sie so ganz spitz um das Ei so rumgehen, genau.
Wollen Sie auch ein Ei? Ach nein, ich habe ein Problem mit Hühnern.
Genau. Und da kriegt er jetzt einen Geldaufschlag, weil er hat nämlich, erzählt ihm dann, also man muss auch sagen, wer jetzt, Harry erzählt Cypher, dass dieser Arzt sich erschossen hat und dass die Polizei jetzt vielleicht hinter ihm her ist, wenn sie das rausfinden, weil er ja da war. Und dann sagt hier Cypher, oh, wie wäre es denn mit einer Erhöhung des Gehalts um $5,000? Und dann macht er natürlich weiter, weil wir haben ja eben schon gesagt, das waren ungefähr $50,000 heute. Ja, und dann kommen wir noch Coney Island. Oder fährt er erst nochmal nach Harlem? Ich glaube, das kommt, vielleicht kommt das auch davor. Das muss davor kommen. Warum ist der eigentlich da nochmal hingefahren? Weil er jetzt den Scheck bei seinem Anwalt holen will oder wieso? Mit den $5,000? Der geht ja jetzt nochmal in die Kirche.
Ich glaube, er will da einfach noch weiter ermitteln.
Okay.
Er vertraut seinem Auftraggeber selber nicht.
Ach so.
Schaut sich da mal um, wo er den überhaupt getroffen hat.
Ist jetzt aber alles so verlassen. Also weist auch darauf hin, dass ja,
er macht halt nur so ein Tabernakel auf und findet da aller Art komisches Zeug drin. Also so Voodoo-Puppen und christliche Reliquien und so weiter und so fort. Und dann sitzt in dem Gebetsraum auf einer Bank eine komplett schwarz verhüllte Gestalt. Die sieht man nicht, das Gesicht. Und er nähert sich ihr und will sie berühren und wird dann nach hinten gerissen von zwei Männern, die direkt anfangen, ihn zu verprügeln, beziehungsweise er schlägt auch direkt zurück. Und dann prügeln sie sich und er rennt weg.
Ja.
Und das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, ich auch nicht. Also, ja gut, dass er jetzt wegrennt.
Ja, aber warum plötzlich einfach anfangen, sich zu prügeln?
Ja. Weil es hat ja jetzt schon den Eindruck, dass dieses erste Treffen oben in dem Raum, dass es jetzt gar nichts mit dem Rest dieser Kirche zu tun hatte.
Ja.
Ja, und dann sieht man halt nur noch mal, wie er draußen vor denen flieht. Und dann sieht man auch noch mal, wie dieser Priester, oder wie nennt man das? Priester, keine Ahnung, der auf so einem Thron, auf so einer Bahre die Straße entlang getragen wird in so einem Umzug, in so einem Musikumzug dann irgendwie umgekippt wird. Während er ja durch diese Massen dann flieht. Aber ja, die Szene hat mir jetzt auch nicht viel mehr gebracht.
Ich habe sie, ja, die habe ich echt nicht verstanden, wie er eben diesen assigen Priester voll umrennt.
Ja,
außer, beziehungsweise dessen Träger.
Außer
das fand ich noch lustig.
Genau, aber also die einzige Bedeutung, die hier drin war, war, dass diese Gestalt später immer mal wieder auftaucht, die er versucht dann rauszufinden, wer das ist. Diese vermummte Gestalt, die sieht er ja noch öfter. Oder nicht? Doch, doch.
Doch,
doch.
Am Ende ist ja auch nochmal da.
Ja, genau. Kommt immer mal wieder vor.
Ja.
Und dann kommen wir aber noch Coney Island. Und diese Szene fand ich toll.
Ja.
Da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ich weiß nicht, ob hier die Second Unit nicht David Lynch gemacht hat. Das war so eine David Lynch-Szene mit diesen Typen da am Strand. Und er ist ja nach Coney Island gekommen, weil er diese Marguerite Cruise Mark sucht oder diese, wie sie auch immer damals hieß. Und dann trifft er da irgendwie diesen Typen am Strand, der sich die ganze Zeit am Sack kratzt, auf dem Liegestuhl.
Ja.
Und seine Frau steht halb mit den Knien bis zum Knien im Meer. Und der Typ ist aber sehr freundlich und schenkt ihm einen Nasenschutz.
Das braucht man ja auch da.
Im Winter? Bitte? Ja genau, das braucht man auch da, weil er den nämlich irgendwie unter dem Pier gefunden hat oder so. Und erklärt dann, eigentlich hasst seine Frau das Meer, aber sie wird immer fetter und glaubt, damit könnte sie was gegen Krampfadern tun.
Aber auch, dass am Anfang wird ja erstmal so ein Panorama oder ein Shot gezeigt von unter dem Pier, was das eigentlich heißt. Ne? Nur Müll und Ratten.
Ja, stimmt. Mm. Ja. Und Coney Island ist ja eh schon immer so, das war ja so ein Naherholungsziel, ich glaube Ende des 19. Jahrhunderts. Und das hat ja danach, es wird ja immer dann benutzt, wenn es irgendwie irgendwelche gruseligen Szenen oder so geben will, weil es da diese alten Riesenräder und Karussells und so gibt. Es wird gerne bei solchen, ja, New York-Szenen benutzt, wenn es ein bisschen oft mit Dunkelheit. Ich glaube, hier in dem Spiel Fahrenheit ist man am Ende auch in Coney Island. Im Showdown. Ja. Und von der Frau erfährt er dann eben, dass
es ein und dieselbe Person ist.
Genau. Und dass die nicht mehr da ist, weil sie ist irgendwann weggezogen nach New Orleans.
Mhm.
Und dann verabschiedet er sich noch und wenn er dann diesen Nasenschutz geschenkt bekommt, sagt der Mann noch, ich werde ihn brauchen, wo ich hingehe. Und dann sagt der Mann, Brooklyn? Nein, New Orleans. Nett? Und dann sieht man ihn im Zug nach New Orleans fahren.
Und da scheint es sehr warm zu sein.
Ja.
Sehr, sehr warm.
Ja,
weil die nicht nur die Achseln verschwitzen, sondern die nähern sich dem alles. Zentrum des Brustkorbes an.
Ja. Es ist ja auch immer so ein typischer Film Noir oder Neo-Noir, muss man ja eigentlich sagen. Trope, dass das halt alles dreckig und schmutzig ist. Das hat man ja auch in New York schon gesehen, wo er die ganze Zeit mit seinen Schuhen da im Schneematsch rumläuft. Jetzt hier regnet es die ganze Zeit und er ist verschwitzt und so weiter. Übrigens, das ist eine Abweichung zum Buch. Eigentlich spielt das gesamte Buch in New York und diese Reise nach New Orleans gibt es eigentlich gar nicht.
Es hat auch aber irgendwie interessant. Ich meine, so eine Subkultur mit diesem Voodoo und so weiter kann es auch in New York geben, aber ich finde es dann schon irgendwie authentischer in das in Süd im Süden der USA zu machen.
Mhm. Irgendwie. Ja gut, jetzt weiß ich gar nicht, ob im Buch das dann auch mit Voodoo war. Das kann ja irgendwie anders dann Teufelsbeschwörung gewesen sein oder so. Aber keine Ahnung. Ich glaube, das Erste, was er macht, wenn er dann dort ankommt, ist auch zu der Wahrsagerin zu gehen.
Mhm, genau. Und dann möchte er, dass sie ihm das Horoskop vorbereitet.
Und nennt dann als sein Geburtsdatum den von Johnny Favorite. So als
genau, und das fällt ihr natürlich sofort auf.
Genau, also absichtlich macht er das natürlich, damit er sie auffällt.
Ja, sagt sie, ich kannte mal jemanden mit genau dem gleichen Geburtsdatum.
Ja, und als er dann damit rausrückt, dass er sozusagen auf der Suche nach dem ist, dann bittet sie ihn aber raus ziemlich schnell.
Ja.
Aber irgendwas muss er ja jetzt hier noch erfahren haben, weil sonst, wie macht er denn jetzt weiter? Achso, hier.
Geht er jetzt nicht aufs Land und findet
er geht erst noch in den Nachtclub, glaube ich, oder? Zuerst. Aber vielleicht geht er auch erst noch zum Grab.
Stimmt, der geht ja doch, er stimmt, du hast recht, er geht in den Nachtclub zu, wie auch immer sein Name ist, ich kann ihn mir nicht merken, der Sänger. Toot Sweet, genau.
Genau, weil das hat er ja von seiner Reporterfreundin mitgeteilt bekommen, dass die mal zusammen auf Tour waren.
Genau, in New York damals. Und den spricht er dann auch an, bekommt aber von ihm auch nicht so richtig viel, obwohl er ihm bis aufs Klo folgt, aber dann liegt da so ein abgetrenntes Hühnerbein auf dem Waschbecken und dann hat dieser Tootsweet Angst, weil das irgendwie so eine Warnung ist für ihn.
Ja, zu Recht, wie wir dann kurz darauf erfahren.
Ja.
Er droht ja ihm nicht auch, also mit Gewalt und so. Also er ist ja schon sehr direkt, was die Befragung angeht.
Ja.
Aber ich meine, erst wird Angel ja eh aus dem Pub rausgeschmissen.
Richtig.
Wo Tootsweet spielt.
Ja.
Wo ich so lachen musste, weil passend vor der Kneipe stand einfach so ein Haufen Pappkartons und Müll.
Aber genau vor der Tür.
Genau, damit er da reinfallen kann, dachte ich auch.
Wo reingeschmissen werden kann.
Ja, aber ich glaube, das muss dann doch vorher gewesen sein, dass er bei dem Grab war, weil dann trifft er ja hier Epiphany, Proudfoot.
Ja, ja, ja.
Genau. Ja, das ist mal ein Name.
Ja. Stolzfußens.
Stolzfüße.
die trifft er ja auf dem Friedhof, beziehungsweise die beobachtet er da und verfolgt sie dann mit ihrem Kind und spricht sie dann an.
Genau, weil er gesehen hat, dass sie sich um dieses eine Grab gekümmert hat, wo eben der passende Name drauf stand.
Genau.
Weil er wusste ja quasi, nach wem er gesucht hat. Und das ist eben die, wie hieß sie nochmal? Evangeline Proudfoot.
Ich dachte Epiphany.
Nee, die Mutter.
Ach also so.
Er sucht ja nach Evangeline Proudfoot, richtig, weil sie ja die Geliebte war von seinem Ziel.
Genau.
Und Epiphany ist ja die Tochter, oder dass sie die Tochter ist, erklärt sie mir erst nach ein paar Minuten.
Beim nächsten Treffen, genau.
Genau, weil erstmal sieht er ja nur, dass sie diejenige ist, die sich um das Grab kümmert.
Ja. Und so kommt er dann in den Nachtclub und nach dem Nachtclub, deswegen war das jetzt wichtig, dass wir es nochmal vorziehen, geht er ja nachts dann zu diesem Voodoo-Treffen. Und da trifft er sowohl den, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt.
Tootsweet,
als auch die Epiphany wieder.
Und das Huhn.
Und das gerade Feierabendaktivitäten macht.
Genau.
Im Huhn.
Sie führen da so ein Voodoo-Ritual durch, bei dem Epiphany das Huhn, dem Huhn den Kopf abschneidet und das Blut über sich ergießt, während sie da halb nackt tanzt. Oder sogar nackt, ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Nee, aber das Shirt rutscht ein bisschen runter. In dem Film, wenn die Möglichkeit besteht, Brüste zu zeigen, dann macht der Regisseur das auch.
Vor allem von Epiphany.
Auch bei Leichen.
Auch bei Leichen.
Auch bei Leichen, ja. Aber auch bei Mickey Rook.
Stimmt. Auch hier musste ich sehr an Gabriel Knight denken. Da gibt es eine ganz ähnliche Szene. Der verfolgt nämlich da, das spielt auch in New Orleans und er verfolgt da auch irgendwo nachts jemand und kommt dann genau zu so einer Szene mit so einem Voodoo-Treffen. Musste ich auch die nächsten 5 Minuten dran wieder denken und habe die nächsten 5 Minuten nicht mitbekommen.
Ich glaube, du hast einfach die Hälfte des Films gar nicht mitbekommen, kann das sein?
Aber ich habe ihn ja auch schon 3-mal gesehen inzwischen.
Okay.
Da ist keine Interaktivität. Er beobachtet es einfach nur und dann, als dann dieser Tootsweet nach Hause geht, lauert er ihm da auf, Henry, und befragt ihn.
Befragt.
Stimmt, da war das mit der Gewalt. So war das, genau.
Tootsweet hat dann nämlich ein Rasiermesser dabei und da gibt es so einen Kampf mit dem Rasiermesser und dann hält er ihm das an den Hals und sagt ihm aber auch noch seine Adresse, damit er ihm anruft, wenn er noch was weiß.
Ja, daraus wird aber nichts mehr.
Ja, also er sagt es ihm ja nicht nur, er schreibt es ja auf und stopft ihm den Zettel in den Mund.
Ja.
Also weil wenn er es ihm nur gesagt hätte, dann könnten die Polizisten dem ja nicht folgen.
Genau.
Ja, weil er wird ja umgebracht anscheinend in der Nacht und die Polizei erklärt ihm ja dann, dass sie diesen Zettel gefunden haben.
Mhm. Ja, und in der Nacht kommen ja wieder solche Traumszenen dann auch, nachdem er da zurückgegangen ist. Hat er solche Albträume wieder und er sieht wieder, das kommt eh öfters mal, dass man so eine Frau, das habe ich nie genau verstanden, was das bedeutet, so eine Frau geht so ein rundes Treppenhaus immer nach oben.
Und dann mit einer Schale, die sie hat, und da ist eine kleine Vase
drin. Ah, okay. Dann ist es mir doch klar, was es bedeutet. Aber warum dieses runde Treppenhaus ist, glaube ich, einfach nur visuell. Das sieht ja nicht aus wie ein echtes Haus, oder? Keine Ahnung.
Ich meine, er sieht ja auch immer ein und dieselbe Häuserfront.
Richtig, vor, ja.
Sich
hinnimmt. Wo dann ein Fenster rot erleuchtet ist.
Genau, hm. Genau. Das Fenster, vor dem ein Ventilator ist.
Genau. Und diesen Traum hat er dann wieder und wacht dann auf, weil er von Polizisten geweckt wird.
Die schon in seinem Zimmer stehen.
Die auch nicht klopfen.
Genau.
Er war ja irgendwie nur Polizisten kommen einfach so rein und immer, ja, nur Privatdetektive schlafen so lang.
Und dann fragt er eben, ob er diesen Proudfoot kannte, weil der nämlich seine Adresse hier im Mund hatte. Neben seinem
Er hatte noch Schwanz. Was ganz anderes im Mund.
Ja. Neben seinem Gemächt, was ihm abgeschnitten wurde. An dem er erstickt ist.
Ja, da hat er auch ein lustiges Wortspiel gemacht. Mit dem Too Sweet. Dass sein Tod so nämlich leider gar nicht war.
Ja. Aber ja, die Polizisten lassen ihn dann auch gleich wieder gehen. Weil erstens war es ja ein Schwarzer, wie sie später sagen, was ihnen egal ist. Und zweitens gibt es ja erstmal keinen Grund, ihn zumindest festzunehmen, aber ihm wird zumindest gesagt, er soll die Stadt nicht verlassen. Und dann kommt so eine bisschen unsinnige Szene, finde ich, die das Ganze in die Länge zieht, nämlich so eine Autofahrt, bei der er verfolgt wird. Und dann bei so Krabbenfischern anhält, um die Verfolger loszuwerden, weil er denkt, wenn er hier in Gesellschaft ist, so habe ich es zumindest verstanden, dann tun sie ihm nichts, aber sie greifen den dann trotzdem an. Und
ja, aber vorher wird doch die Wahrsagerin noch umgebracht.
Ist das davor? Ach so, stimmt.
Er geht ja nochmal zurück zu ihr, diese wunderschöne Wohnung.
Richtig. Und ihr Herz wurde ihr rausgeschnitten.
Genau, dann reißt er ja aus ihrem Terminkalender die Seite raus, wo sein Termin drin stand, damit die Polizei nicht schon wieder seinen Namen an einem Tatort findet.
Ja, und dann wird er eben von diesen Goons da von ihrem Vater vermöbelt.
Genau.
Ich weiß gar nicht, was die von ihm wollen. Wahrscheinlich, dass er geht einfach.
Denke ich auch, ja. Der weiß ja auch noch gar nicht, dass die von seinem Vater geschickt werden oder von ihrem Vater geschickt werden, oder sagen die ihm das dann?
Ich dachte, sie sagen ihm hier so sie Botschaft von Mr. sowieso. Ah, das ist, okay. Diese Stadt ist zu groß für uns beide.
Genau. Er wird dann noch von dem Hund gebissen und trifft danach nochmal Epiphany Proudfoot. Und die erklärt ihm dann, dass sie die Tochter ist von Johnny Favorite. Was dann nochmal die neueste Erkenntnis ist. Ich glaube, dann treffen sich nochmal Harry und Louis Cipher in der Kirche.
Ja. Wo er mehrmals von ihm ermahnt wird, doch bitte in der Kirche nicht zu fluchen.
Genau.
Das geziemt sich ja nicht.
Genau. Da geht es aber eigentlich auch wieder nur darum, dass er kalte Füße bekommt, der gute Harry Angel. Und
ja, verständlich. Es sterben die ganze Zeit Leute.
Genau. Und man könnte ihn ja dafür verantwortlich machen.
Verrückt.
Aber er sagt selbst irgendwie, er will nicht mehr Geld, er hat einfach nur Schiss so langsam. Aber der Louis Cipher sagt, er soll da jetzt noch weitermachen. Denn er ist ja auf der richtigen Spur.
Ja, als er dann wieder an seinem Hotel ankommt, wartet da Epiphany auf ihn. Oder?
Richtig.
Das passiert, glaube ich, jetzt.
Ja, genau. Mhm.
Ja, und dann haben die beiden Sex geschnitten zu Bildern, wo zuerst irgendwie das Hotelzimmer völlig unter Wasser, also weil es da die ganze Zeit schon reintropft, ziemlich beschissenes Hotelzimmer. Und das nimmt irgendwie unrealistische Ausmaße an, und dann wird das Wasser auch irgendwann zu Blut, Und der Sex wird auch irgendwie unangenehm gewalttätig.
Ja.
Und dann kommen die beiden netten Polizisten wieder.
Genau. Und dann konfrontieren sie ihn mit dem anderen Mord der weißen Frau. Denn jetzt ist es eine weiße Frau, jetzt müssen sie
wichtig
nachgehen.
Genau, ja. Und vor allen Dingen eine weiße Frau aus einer reichen Familie.
Genau.
Ja. Eine Katastrophe für den Ort.
Aber sie haben jetzt eigentlich gar keinen Anhaltspunkt, weil die Seite hat er ja mitgenommen aus dem Terminkalender.
Ja.
Sie kommen jetzt nur mal zu ihm, weil er ja vorher da schon irgendwie unterwegs war bei den Toten.
Ja, aber können ja auch nicht wirklich viel bei ihm ausrichten. Ich glaube, sie sind noch ein bisschen pisst, weil sie einfach nicht weiterkommen. Deswegen lässt er auch seine schlechte Laune an ihm aus.
Ja, und sie lassen ja auch irgendwie noch so ein paar Kommentare fallen, dass es ja völlig daneben ist, als Weißer Sex mit einer Schwarzen zu haben.
Ja. Ihm ist das einfach völlig egal. Er sagt, ja, aber ich bin nicht von hier.
Richtig. Und dann trifft er, Epiphany ist dann in der Badewanne. Ich glaube, er hat da noch mal so ein paar Visionen, oder?
Wenn er dann singt sie ja das Lied. Oder ach, sucht das Lied
das, vor sich das hin. Lied, genau, was wir als Intro eben schon gespielt haben.
Mhm.
Und was er auch immer im Kopf hat, dieses Lied. Das spielt er ja auch vorher bei der Wahrsagerin so kurz auf dem Klavier, diese Melodie, dieses Thema.
Ja, und dann sagt sie ja, dass ihr Vater das immer für sie gesungen hat.
Ja.
Dann beginnt so langsam das Kartenhaus in sich zusammenzufallen.
Dann
habe ich mir dann schon Gedanken gemacht, in welche Richtung es sich bewegen wird.
Ja. Dann geht er, glaube ich, einfach raus und sieht diese zwei Schläger wieder, die er dann angreift.
Das war schön. Ich hab's gefeiert. Wie er den Typen einfach den Kopf zwischen die Autotür klemmt. Einfach ein paar Mal.
Weißt du, der geht da ja so in alle Seelenruhe hin.
Gibt ihm die Kopfnuss
durch
die
Fenster. Der andere, dass er reden will. Und gibt ihm einfach so richtig die Kopfnuss.
Und rennt dann,
dann in den Stall, der einfach so mitten in New Orleans steht.
Ja. Ja, gut, 1955.
Ja, gut. Das stimmt. Fangen die auch noch, diese Trottel auch noch an, mit der Pistole in dem Stall zu feuern, der voller Pferde steht. Das ist natürlich die klügste Entscheidung ever, oder? Und lassen dann auch noch den Hund frei.
Der dann von einem Pferd rückwärts
auch gedreht. Auch das habe ich ein bisschen gefeiert.
Aber der arme Hund.
Ja.
Nee. Ein kluger Hund wäre einfach in die andere Richtung gelaufen, wenn da einfach 20 Pferde stehen.
Oh, mir hat das wehgetan zu sehen.
Aber mehr bringt diese Szene auch nicht. Also sie hat für den Film wenig Sinn.
Ja.
Der kommt
jetzt irgendwie einfach so ein bisschen Genugtuung genau. Für den Zuschauer, glaube ich.
Außer, dass es noch den kurzen Lacher gibt, als er durch die vielen Hühner durch.
Durch den Hühner.
Diese Indiana-Jones-Szene, wenn er die Schlange fällt.
Die Schlange.
Wie so Schlange. Wie er dann da durchstochert. Ja, aber stimmt, das hat eigentlich inhaltlich überhaupt nichts zu sagen.
Nehmen wir ja vorher diese Schlägerei da auch schon nicht. Also ich finde, das hätte man ein bisschen kürzen können. Mir kommt gerade diese Szenen hier in New Orleans sind schon ein bisschen lang, finde ich. Das wurde zwischendurch ein bisschen...
Ja, also zumindest die beiden Prügelszenen, die du jetzt gerade angesprochen hast, wenn die nicht in dem Film wären, dann würde nichts fehlen.
Genau.
Nö, das stimmt.
Würde ich auch so sehen. Aber dann kommen wir sozusagen wieder zu was Wichtigem, denn dann sucht er den Vater von Cruz Mark auf, den er ja vorher schon irgendwie auf dem Bild gesehen hat, als er das erste Mal bei ihr war und so als bösen Piraten bezeichnet hat. Ha. Und der ist eben dieser reiche, weiße Typ, der irgendwo so ein Pferderennen, so ein, wie nennt man das, Farm oder so ein Gestüt oder so hat in der Nähe. Und der erklärt ihm jetzt die ganze Geschichte. Und das ist gar nicht so einfach.
Nee, da muss man sie ja auch erklären.
Gut zuhören.
Show, don't tell wär schwierig geworden.
Ja. Das stimmt. Obwohl man sieht ja schon immer Szenen daraus, die er jetzt erklärt, aber dadurch werden die jetzt erst deutbar.
Genau, viele Szenen hat man ja vorher schon in den Visionen gesehen, halt komplett zusammenhangslos. Genau. Und jetzt hat man sie mit Erklärung, deswegen ergeben sie auch plötzlich viel mehr Sinn.
Genau. Und im Hintergrund sieht man immer, wie er auf diesem Eis rumhaut mit dem Eispickel. Und man sieht wirklich während dieser Erklärung, dass es ja immer kleiner wird. Also das dauert lange. Ja, wie erklären wir das denn jetzt?
Das musst du machen, du hast den Film öfter gesehen.
Also.
Also.
Ja, bitte.
Achso, soll ich?
Ja. Okay.
Cool.
Johnny Favreau hat in jugendlicher Leichtsinnigkeit mit dem Teufel einen Deal abgeschlossen. Der Deal bestand darin, er will berühmt werden. Und der Teufel, weil er ja nichts Besseres zu tun hat und ein wohltätiger Typ ist, sagt, ja, natürlich, dafür kriege ich deine Seele. So klassischer Teufel-Deal natürlich. Hm. Johnny Favreau wird berühmt mit seiner Band, hat dann aber keinen Bock mehr, dem Teufel seine Seele zu geben. Johnny Favreau ist nebenberuflicher schwarzer Voodoo-Priester und hat auch die Ahnung, wie man natürlich dann Seelen transferieren kann, und schnappt sich eine neue Seele. Bietet sich an, ein heimkehrender Soldat 1943, den er auf der offenen Fifth Avenue in New York einfach auf die Schulter klopft und sagt, hey, du, willst du mitkommen zu einer Party? Die Party ist dann so, dass der junge Soldat auf ein Bett geschnürt wird, ihm wird das Herz bei lebendigem Leibe herausgeschnitten, fein säuberlich. Und der ehemalige Johnny Favreau, jetzt Harry Angel, nachdem er gegessen hat, das Herz gegessen hat und ein paar Gesichts-OPs anscheinend auch noch über sich ergehen lässt, denn der hat ja dann die Maskerade. Also er ist ja, wenn die Maskerade ist, nämlich wenn er nachher in der angeblichen Irrenanstalt ist, womöglich ist er auch irre geworden, wenn man sich einfach so eine fremde Seele einverleibt. Aber das mal nebenher. Hat er das Gesicht ja in Bandagen. Und womöglich sieht er auch anders aus. Und der Teufel kommt natürlich nicht mehr hinterher. Denkt man.
Ich komme gerade auch nicht mehr hinterher. Also alles,
ja,
alles
verstanden. Eigentlich ist das Ganze vom Teufel eine abgekartete Sache, um ihm zu zeigen, du, ich weiß die ganze Zeit, wo und wer du bist. Und ich will dich einfach nur leiden und verfickt leiden sehen. Also am Ende kommt natürlich raus, dass Harry Angel ist Johnny Favreau, hat seine Tochter gebumst und alle Leute umgebracht.
Was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen konnte, für mich war doch diese Sache in diesem Sanatorium davor, oder? Der war ja im Krieg verwundet worden und dann war er im Sanatorium und erst danach hat er dieses Ritual gemacht.
Ja, und da haben ihn dann die Cruise Marks abgeholt und dann nach New York geschafft. Genau. Und da hat er sich dann den Soldaten geschnappt.
Ach, so rum war es. Okay. Nee, er wäre da untergetaucht. Dann war es andersrum.
Ja, nee, ich sehe es auch. Ich meine es auch wie Jan. War es nicht so, dass er quasi diesen Mord, also dieses Ritual begangen hat? Und aber bevor das quasi komplett abgeschlossen war, wurde er quasi wieder in den Krieg eingezogen, da verwundet. Und dadurch ist das quasi ist er dann durchgedreht.
Ach so.
Und ist dann in dieses Sanatorium geschickt worden und sie haben ihn dann nach New York zurückgebracht in der Hoffnung, dass dieser Ort quasi die Erinnerung
daran seine Erinnerung
wieder Vorgang beendet.
Richtig. Ja. Deswegen kannte die Cruise-Mann ihn dann auch, die ihn da rausgeholt hat, weil sie ihn früher kannte von diesem Ritual.
Ja. Okay. Ja, weil die war ja auch dabei. Sie war sein Fangirl Nummer 1.
Die war die Frau, die man nie zuordnen konnte, genau.
Genau. Und das war nämlich das, was man die ganze Zeit gesehen hat. Dieses rote Licht in dem Zimmer, das muss in diesem Zimmer halt passiert sein. Und man hat ja auch ständig diese feiernden Leute da an Silvester auf der Fifth Avenue gesehen und man hat nie gesehen, wer sich da umgedreht hat. Das muss dann dieser junge Soldat gewesen sein, der dann das Gesicht von Harry dann hat.
Genau. Ja. Genau.
So, und als diese Geschichte jetzt erzählt wurde, sieht dann Harry Angel, dass der Vater von Cruise-Mann in der Gumbo-Suppe liegt.
Ja, übrigens ist mir gerade aufgefallen, dass meine Erzählung ein bisschen war wie der Film selber. Am Anfang noch stringent, dann immer verwirrter und verworrener und dann wurde es am Ende durch Ben und euch nämlich wieder aufgeklärt, wie es eigentlich war.
Optimale Erklärung also.
Genau.
Voll Meta.
So, jetzt wird ihm irgendwie gerade klar, dass er den gerade wohl umgebracht hat, weil er ja neben ihm in der kochenden Suppe liegt.
Und das ist so lustig, wie er dann aus der Hütte raus rennt und völlig ohne Grund diesen Tisch
umbringt. Den Tisch umbringt.
Das war überhaupt nicht unnötig.
Und die da sitzt.
Ja.
Und in seiner Panik fährt er dann wieder zurück zu der Madame Grußmann in die Wohnung, um da nämlich jetzt zu überprüfen, ob er diese, ob er das, was er jetzt befürchtet, da findet, nämlich diese Marke.
Die Hundemarke.
Die Hundemarke.
Weil die haben sie ja während des Rituals in diese weiße Vase eingeschlossen. Ja, warum?
Weil weiß ich jetzt nicht wichtig genau, war für das Ritual.
Ja, irgendwie so Gin-mäßig haben sie die, genau. diese Hundemarke da quasi versiegelt in dieser Vase.
Ja.
Und ja, er findet die Vase und schlägt sie kaputt und darin liegt eine Hundemarke.
Ja, mit dem Namen Harry Angel.
Harold
Angel. Harold Angel, genau.
Und dem Geburtsdatum, was war das? 14. Februar 1912, glaube ich.
Genau.
Valentinstag 1912, genau, ja.
Übrigens, Fun Fact, das ist das Geburtsdatum von Alan Parker. Also nicht das Jahr, aber der 14. Februar.
Ach, hat er den Film nicht gedreht, als er 75 war?
Nein.
Okay.
Ja, und dann sitzt Louis Seifer wieder auf dem Sofa.
Ja.
Und sagt im Prinzip das, was Jan eben schon gesagt hat, dass die ganze Zeit er wusste,
it was me all along.
Genau. Dass Harry Angel sich die ganze Zeit selbst sucht, sozusagen. Es ist quasi ein Selbstfindungsfilm.
Hat jetzt auch das erste Mal die Haare richtig offen, glaube ich.
Stimmt, jetzt hat
ja,
er den
ja, Dumm das, nicht mehr. Das ist ja dieses Revealing, ne? Er war vorher in Character und jetzt revealed er sein wirkliches Ich und trägt die Haare, weil sie sind dann auch revealed, nicht mehr zusammengebunden. Ja, er hat die Maske abgenommen.
Er kriegt ja auch noch kurz gelbe Augen.
Ganz natürlich.
Ja.
Die Augen, die Imperator-Augen leuchten.
Noch kurz. Aber das jetzt sind sogar seine echten Haare, oder? Das sieht nicht aus wie eine Perücke.
Boah, hat er die mal so lang gehabt?
Weiß ich nicht. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, vorher hat er immer so einen Dutt nach hinten gebunden und jetzt ist offen. Und jetzt erklärt er ihm eben, dass, wie
da
du...
Da kommt der Man-Bun her, vom Teufel.
Also, dass seine Seele ab dem Zeitpunkt verdammt war, als er den Pakt mit ihm eingegangen ist, wie man das ja eigentlich auch erwarten würde.
Überraschenderweise, ja.
Teufel ist jetzt halt auch kein Idiot.
Der Teufel der macht das ja nicht zum ersten Mal.
Gibt es nicht so ein Sprichwort, der Teufel ist ein Eichhörnchen, oder? Ja, genau. Ein hessisches Sprichwort. Der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Ja. Das ergibt jetzt auch viel mehr Sinn.
Gell? Ist ja auch rot.
Ja, ja klar. Ja. Und hat lange Fingernägel.
Und daraufhin rennt, der spielt doch dann sogar noch am Klavier wieder diese Melodie, glaube ich, noch kurz. Melodie, die wir im Intro hatten. Und dann rennt Harry Angel durch den Regen. Das kommt hier überhaupt sehr oft vor, dass man hier Regen hat.
Regenzeit. Ja, aber der Grund, warum er plötzlich losrennt, ist ja, er hat ja, also der Teufel sagt ihm ja, du hast alle Leute quasi umgebracht, die du befragt hast, weil sie irgendwie in Kontakt standen mit seinem alter Ego. Und dann hat er diese Flashbacks, wo er quasi jeden Mord sieht und endet quasi dann mit einem Bild von Epiphany.
Richtig.
Und dann denkt er sich, oh, fuck.
Dann hat er eine Epiphany.
Ja, genau. Und rennt dann los zu dem letzten Ort, wo er sie gesehen hat und findet sie.
Und davor sitzt die Mutter von Brian.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Was?
Von Lebendes Brian.
Die Mutter.
Oder wie Judith sieht sie aus. Aber also das ist ja der eine Polizist, oder?
Ach ja, ja, Judith.
Ja. Oh, Chaturi,
Judith sieht mal
heute auch mal stattlich aus.
Ja, ja, nein, das weiß ich schon. Ach, ich versuche mich nur gerade dran zu... Sitzt da vor dem Hotel.
Da sieht man wieder so eine schwarze, vermummte Gestalt. Das ist aber der jüngere von den beiden Polizisten, der dünne.
Nee, das ist der Teufel, der sitzt.
Echt?
Ja.
Ja, der jüngere ist Robert Polizist De Niro, ist ja drin und kümmert sich um den Sohn.
Verdammt, dann habe ich Robert De Niro nicht erkannt.
Da hast du bestimmt gerade
genau, die ganze am Anfang, denn da geht er ja durch die Gasse in New York.
Ja, okay.
Ja, und auch tötete wahrscheinlich die Frau mit seinem Fingernagel.
Vielleicht. Oder mit einem Blinzeln. Ey, da muss ich nochmal gucken, das war wirklich Robert De Niro. Okay. Ne? Denn die Polizei ist schon da und Epiphany ist tot. Und wie der Polizist sagt,
hat die Marke um.
Stimmt, die hat auch die Marke jetzt wieder um, obwohl die eigentlich eben abgeholt wurde. Und wie der Polizist sagt, ihre Waffe steckt in ihrer Möse, also seine Waffe. Das heißt, er hat erstens mit seiner Tochter geschlafen und sie dann umgebracht. Muss dann aber nach der
Sexszene. Seine Hundemarke umgehangen.
Ja, muss dann aber nach der Sexszene gewesen sein, weil die Polizisten waren ja danach nochmal da und haben sie gesehen.
Ich dachte, da, das war einfach der Teufel, um ihn nochmal richtig so.
Nee, das war ja schon selbst, oder?
Das denke ich auch, ja. Deswegen hat er auch diesen Flashback gehabt.
Ja, ja, und das ist der Moment, wo er dann einfach aufgibt.
Ja. Ja. Dafür wirst du brennen.
Und sagt er, jo, in der Hölle.
Ja. Und dann kommt einfach nur der Abspann.
Auch hin.
Und man, genau, ja, man sieht, wie er mit dem
Aufzug, langen Aufzug
immer weiter nach unten fährt, während der Abspann.
Und der währenddessen läuft der Abspann.
Und der Abspann hat nicht aufgehört. Ist euch das
aufgefallen? Das stimmt. Das war auch eine lange Fahrt.
Ja. Und was bedeutet das, wenn der Abspann nicht aufhört? Das habt ihr mir doch letztens erklärt, was das bedeutet.
Dass noch eine Post-Credit
ziehen. Genau.
Dingens ziehen. Aber so richtig kam da doch keine.
Nee, ich hab's auch nur gelesen. Am Ende wird das Bild schwarz, sondern man hört noch leise eine Stimme sagen, Harry, Johnny.
Ja, das stimmt. Man hört die beiden Namen und dann das Ende.
Ja.
Ach, das habe ich nicht gehört, nur wie dann der Aufzug anhält.
Okay. Ich habe es natürlich auch nicht gehört, weil ich ja wieder nicht dran gedacht hatte, wenn ein Abspann läuft, ihn auch laufen zu lassen.
Amazon denkt da ja auch nicht dran.
Nee, bei mir ist es nicht passiert.
Der lief. Wahrscheinlich kann man das auch ausstellen.
Okay. Ja, das war's. Was sagt ihr?
Ja, also gut, aber es war auch gut, dass du gar nicht so viel verraten hast über den Film.
Das
wurde, also das ist ein wichtiger Teil, ja, für die Erfahrung.
Das habe ich auch,
dass absichtlich man nicht genau weiß, in welche Richtung das geht.
Das habe ich auch absichtlich nicht gemacht, weil mir auch gesagt wurde, als ich das gehört habe, nichts drüber erzählen, sondern einfach gucken.
Also einfach nur, genau, das ist ja das so Film Noir Privatdetektivgeschichte. Reicht.
Ja. Ja, das, ja, vielmehr war auch nicht die Beschreibung, die Amazon einen gegeben hat. Nur der Privatdetektiv wird beauftragt, jemanden zu finden.
Ja.
Punkt. Aber da, also stilistisch, in welche Richtung es gehen wird, war mir halt so nach der ersten Szene in dieser Gasse klar, mit diesem typischen Film-Noir-Saxophon. Irgendwie. Dachte halt erst, das ist dann eine Detektivgeschichte, und bei Robert De Niro dachte ich, okay, es ist vielleicht dann so eine Mafia-Detektivgeschichte in New York, und dann,
weil es ist ja Robert
De Niro, Fingernägel gesehen.
Ja.
Es ist, ja, aber also ich glaube, es ist wirklich, wirklich irgendwie wichtig, dass man gar keine Ahnung hat, dass es sich in so eine übernatürliche, ja, Teufelsgeschichte,
weißt du, ein bisschen wie Sixth Sense, ohne irgendwelche Vorstellungen gucken. Obwohl der Twist, ihr sagt ja, der war recht voraussehbar, fand ich jetzt eigentlich auch. Also man hat sehr schnell erkannt, wen Robert De Niro da darstellen soll.
Ja.
Hab mich auch gefragt, ob das 1987 auch schon so, ob das Publikum da auch schon so, ich sag mal, Twist erfahren war wie heutzutage.
Ja, und dass Robert De Niro, sage ich jetzt schon, dass Mickey Rourke das alles, also dass er eigentlich ihr Favorite ist, dafür habe ich schon eine Weile gebraucht. Also das war für mich nicht gleich.
Das habe ich auch erst am Ende
kapiert. Ich habe halt gedacht, als es klar war, dass es auch so eine Gott-Teufel-Sache so ein bisschen mystischer wäre, dass er, da er Angel heißt, halt so ein bisschen wie Konstantin im Film ist. Weißt du, so eine Art,
genau, Kapter, dass er halt einfach der Gegenspieler des, ja, Teufels,
ja,
ist.
So. Ja, genau. Und dass er, ohne es zu wissen, Engel ist, der eben diese Seele vor dem Teufel retten soll. Irgendwie sowas, ja, dachte ich.
Ja, ich finde auch, da geht es ja eigentlich hin, weil dass er der andere, der Teufel ist, kriegt man ja, wie wir schon gesagt haben, sehr schnell mit. Und ich hatte auch lange gedacht, dass er dann jetzt sozusagen sein Gegenspieler ist.
Ja. Und man denkt ja manchmal auch, dass zum Beispiel die Wahrsagerin, kann man auch denken, dass von Robert De Niro oder seinen Henchman einfach umgebracht wurde, weil sie hatte ja eine Kette mit dem Pentagramm an.
Mhm.
Und ich dachte jedenfalls, Moment, vielleicht hat sie, ist das so eine Art Orden und keiner darf quatschen, so ein bisschen,
genau,
wie hier Da Vinci-Code, weißt du?
Mhm. Hätte alles einfach sein können. Wir sind einfach super vorsichtig, und bevor ihr einer anfängt zu reden.
Ja. Stimmt, die hat so ein richtiges Collier.
Den Schwanz in den Mund.
Mit diesem Pentagramm, ja.
Aber du hast doch jetzt vorhin gesagt, jetzt hast du es verstanden, Jan, jetzt musst du es mir noch erklären. Was ist das mit den Hühnern?
Ich habe dann eben irgendwie sowas gedacht mit, man sagt doch immer, der erste Hahnschrei am Morgen oder so ist gegen den Teufel oder irgendwie sowas. Und ich dachte halt, okay, deswegen kann er da jetzt nicht viel mit anfangen oder hat da Schiss vor, weil das auch wieder so ein mystisches Ding ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Mir war da jetzt nur nix bekannt mit Hühnern und irgendwie.
Vielleicht verwechsel ich Religion. Es auch mit Harry Potter und dem Basilisken. Keine Ahnung.
Also wenn es jetzt Schlangen gewesen wären oder so, dann da hätte ich eine Bibel-Connection herstellen können. Aber für Hühner bin ich nicht bibelfest genug.
Ich hätte jetzt auch nur so an den Hühnerfuß gedacht.
Ja, das ist ja so ein Voodoo-Ding halt.
So,
also wenn es nur das ist. Okay, also ist ja auch nicht wichtig. Es hat mich gut unterhalten während des Films. Ich dachte nur, da steckt jetzt eine tiefere Bedeutung dahinter.
Aber vielleicht liegt es ja auch tatsächlich daran, an diesem Voodoo-Ding. Vielleicht liegt es einfach daran, dass er dann, weiß ich nicht, dass die Erinnerungen wieder hochkommen an das, was er gemacht hat, dass er sich selbst davor beschützen will.
Mhm.
Und immer wenn er Hühner sieht, dann muss ja an dieses Ritual denken, das sie da durchgeführt haben.
Ja, das kann sein, ja.
Ja, ich finde jetzt bei einer schnellen Google-Suche Chicken and Devil auch nichts.
Es gibt einen Teufel.
Das Einzige, was ich gefunden habe, ist Deviled Egg. Und das ist was zu essen.
Okay. Ja, ich habe es auch gerade verwechselt. Der Teufel hat ja nicht Hühnerfüße, sondern ich glaube so Ziegenfüße, oder?
Ja, genau. Sagt er ja am Ende auch so. Würdest du mir glauben, wenn ich jetzt irgendwie gespaltene Hufe und einen Schwanz hätte?
Ja, ja. Oder noch Hörner.
Das wäre Quatsch.
Hatte der Hörner am Ende? Nee, oder?
Nee. Nein,
nur gelbe Augen.
Nur Imperator-Augen.
Ja, genau wie das Kind.
Ja. Das jetzt offensichtlich dann auch vom Teufel besessen ist. Vielleicht.
Vielleicht ist es auch das Kind des Teufels. Hat sie nicht gesagt, dass es keinen Vater gibt?
Das hat sie gesagt, ja.
Sie hat gesagt, sie hat gesagt, es gibt einen, aber sie weiß nicht, wer es ist.
Ach so.
Ja, vielleicht war es Robert De Niro.
Vielleicht.
Aber an den würde man sich erinnern.
Okay.
Ja, guter Film.
Tatsächlich.
Blutig.
Blutig. Ja,
ein bisschen.
Kann man mal gucken, aber wenn ihr jetzt den Podcast schon gehört habt, weiß ich nicht, ob er noch so wirkt.
Der wirkt dann wahrscheinlich wirklich nicht so, nee.
Also guckt den Film vielleicht erst, wenn ihr den Podcast gehört habt.
Das sollte ich vielleicht
sagen, wenn ich das ganz am Ende sage.
Nee, ich habe es ja auch falsch gesagt gerade, oder? Ich habe gerade gesagt, guckt den Film erst, wenn ihr den Podcast gehört habt. Also passt ja alles.
Anders. Dass wir sonst am Ende am Anfang gut, einfach eine Empfehlung der Redaktion.
Ja, oder ich schreibe es einfach in den Text.
Leute, die lesen.
Als ob jemand liest, muss ein Bild malen.
Halt, stopp.
Jetzt
geht erst den Film.
Genau. Einfach 2 Stunden Pause am Anfang einfügen. Dann fällt es auf jeden Fall auf. Dann kann man, während der Podcast noch läuft, den Film gucken. Und danach geht's dann los. Gut, ich glaube, Bewertungen haben wir beim letzten Mal, als ich die geben wollte, gesagt, das machen wir doch gar nicht beim Impulssender. Dann machen wir
doch gar nicht.
Aber letzte Worte können wir machen, oder?
4.
4 letzte Worte?
Ja, von uns 1.
Okay.
Hühner.
You're my heart, you're my soul.
Das sind mehr als.
Egal. Der ist nicht angekommen, Liebling. Ne?
Ich doch, hab doch. Nur Liebling.
Jetzt habe ich das verstanden mit der Kreditkarte. Oder wie war das? Der ist Anwaltsliebling.
Advokat.
Oh. Ach, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nasenschutz. Ich glaube, wir sagen einfach auf Wiedersehen.
Abspann.
Ciao, macht's gut.
Outro.
If I could just hold your charms again in my arms, then life